Die bemerkenswertesten Momente in meinem Leben sind die, wo ich mich richtig was trauen musste.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Leben ist kein Ponyhof. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast. Sie ist der weibliche Teenie-Star einer Generation. Mit Hits wie Boomerang oder Herz an Herz wurde sie vor den Augen der Öffentlichkeit groß und berühmt. Dann wurde es ein paar Jahre ein bisschen ruhiger um die heute 43-Jährige. Und 2019 ist sie dann auf die ganz großen Bühnen der Republik zurückgekommen. Und wir wollen heute über ihren spannenden Weg sprechen. Und ich freue mich riesig, dass du da bist, liebe Jasmin Wagner.
Ich freue mich auch.
So schön. Und wir wollen dich alle am Anfang noch ein bisschen besser kennenlernen. Und deswegen würde ich mit ein paar kurzen Fragen starten.
Gerne.
Bist du eher Träumerin oder Realistin?
Träumerin aus Leidenschaft.
Schön.
Kann ich nur zu raten.
Und eher intro oder extrovertiert?
So eine komische Mischung aus beiden. Man würde meinen, einer, der meinen Job hat, ist natürlich absolut extrovertiert. Aber es ist so ein Prozess, bis ich auch dahin komme, jedes Mal. Das ist ein Prozess der Überwindung. Dann genieße ich es. Aber ich kann nicht sagen, dass es einfach da ist.
Ich finde es super spannend und würde auch gerne nachher noch mit dir darüber sprechen. Bist du denn eher detailverliebt oder das große Ganze sehend?
Ich sehe das große Ganze und ich sehe es positiv. Und ich denke immer, ja, aber wie macht man das, dass es klappt? Also wie könnte es funktionieren?
Mhm.
Und so traue ich mich auf Dinge, über die ich hätte vielleicht ein bisschen besser nachdenken sollen. Aber ich lebe das Leben in dieser Haltung. Ja, okay, könnte schief gehen, aber was ist, wenn es klappt?
Mhm. Beste Einstellung, finde ich, weil dafür ist das Leben doch auch da, oder? Wir wollen doch alle Geschichten erzählen, wenn wir alt sind, oder?
Ja, Geschichten erzählen und lächeln.
Absolut.
Vom einen Ohr bis zum anderen.
Bist du denn eher Herdentier oder Einzelgänger?
Ich hätte früher behauptet, ich bin Einzelgängerin, aber ich musste einsehen, ich brauche Menschen und es ist schön, zu einer Gruppe zu gehören.
Und welcher wichtige Punkt steht noch auf deiner Bucketlist?
Ich habe, bevor ich Mutter wurde, mit Bergen angefangen und manchmal sage ich, meine Tochter hat mir höchstwahrscheinlich das Leben gerettet, weil wenn man irgendwie seine Grenzen immer weiter nach oben schiebt oder Herausforderungen sucht und das bei dem Thema Berge, das hätte gefährlich werden können. Aber höchstwahrscheinlich würde ich denken, wenn ich so die Kleine in sicheren Fahrwässern sehe, dass ich dann vielleicht mir noch mal so einen Berg gönne, der so über 5000 Meter ist.
Ich wollte gerade fragen, planst du die 8000er dann noch? Oder,
Also, ich habe schon eine Faszination mit Bergen. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben die einfach. Und es ist ja so ein interessanter Prozess, da hochzukommen. Das ist ja qualvoll und das Schönste zugleich.
Mhm.
Ich habe diverse Bücher gelesen über den Mount Everest und mir auch Filme dazu angesehen und auch mich in Expeditionen eingelesen. Das ist einfach komplett verrückt, aber es interessiert mich.
Ja, super spannendes Thema auf jeden Fall. Was findest du, ist die beste Eigenschaft von uns Menschen?
Wir Menschen sind zu allem fähig, aber eben auch zu unheimlich guten Sachen. Und das ist das Erschütternde an der Existenz, finde ich, dass sie eben so diese beiden großen Pole hat. Die kleinen, rührenden Momente im Leben, die geben mir total viel Hoffnung. Ja, es ist irgendwie eine interessante Reise, den Sinn im Leben zu finden.
Mhm.
Man kann sich da an so viel festmachen, was einen desillusioniert. Und es gibt eben die Sachen, die Hoffnung geben. Und das ist auch wieder eine Wahl.
Und was ist die schlechteste, würdest du sagen?
Ja, der Mensch ist in der Lage, sich selbst zu zerstören. Das ist einfach richtig fatal und furchtbar.
Was ist deine große Stärke?
Ich bin eine Ausdauerperson. Ich habe Ausdauer und ich kann auch einstecken. Und das finde ich auf viele Art und Weise nützlich, weil ich irgendwie keine falsche Illusion habe von Beziehung oder Karriere oder Freundschaften. Ich finde es okay, dass man dafür manchmal ackert. Ich finde es okay, dass man manchmal auf die Probe gestellt wird. Und ich finde es wundervoll, sich immer wieder dafür zu entscheiden.
Ja, ich glaube, das sind auch Eigenschaften, die einen auf jeden Fall weit bringen können, wie man es ja auch sieht.
Ja, ich gucke auf lange Beziehungen in meinem Leben zurück, beruflich wie privat, Freundschaften und auch meine Beziehungsbeziehungen sind so. Und das geht wirklich nur, wenn man bereit ist zu arbeiten, zu wachsen, einzustecken, sich zu versöhnen. Und in der Versöhnung ist ja auch immer was Schönes. Braucht aber so ein bisschen, weil man natürlich immer sein Stolz, Ego so ein bisschen kontrollieren lernen muss.
Würdest du sagen, dass Beziehungen so ein absoluter Schlüssel zum Glück auch sind?
Ja, Beziehungen sind einfach das Schönste im Leben. Die Beziehung, die man frisch aufbaut, das ist, fühlt sich wie Verliebtsein an. Ich habe ja jetzt quasi in meinem neuen Leben als Mutter auch Mama-Freundinnen. Und diese Beziehungen sind neu und frisch und total inspirierend. Aber es gibt auch diese langen Weggefährten in meinem Leben, die mich auch daran erinnern, wer ich früher war. Ich habe es manchmal so, dass ich denke, ha, wie fühlte sich das an, 20 zu sein? Ich sehe Fotos und ich weiß ungefähr, was ich gemacht habe. Aber ich kann mich gar nicht mehr mit diesem Gefühl vernetzen. Und diese Weggefährten aus der Vergangenheit erinnern einen daran und das ist total kostbar. Aber ja, jeder kennt das. In der Familie, es ist sehr leicht, sich über den Haufen zu streiten und es ist sehr leicht, irgendwie zu sagen, ich rede nicht mehr mit dir. Aber ich finde, da muss es irgendwie Möglichkeiten geben, so zueinander zu finden. Und das ist auch wiederum Ackern. Ne? Das ist manchmal steinig und schmerzhaft. Aber wenn man das schafft, ist das eben total lohnenswert. Und diese Beziehungen machen einen total stolz. Also wenn ich auf etwas stolz bin, dann auf diese langen Beziehungen in meinem Leben. Und ich sehe schon das Auf und das Ab, die Berg- und Talfahrten. Aber ich könnte zum Beispiel weniger sagen, dass ich stolz bin auf meine Karriere. Das ist halt das, was ich mache. Ehrlich? Das läuft mal besser, das läuft mal schlechter. Aber diese Sachen, die geben mir unheimlich viel Sicherheit und dann wahrscheinlich auch Sicherheit für meinen Job.
Also was ich auf jeden Fall total teile, ist, dass lange Beziehungen wirklich auch was sind, worauf man stolz sein kann, weil ich persönlich auch finde, es ist halt auch mal viel Arbeit. Also Arbeit an der Beziehung, auch Arbeit an sich selber zu reflektieren. Ja, wie du schon sagst, sich zu streiten ist ganz einfach, aber dann eben auch dahinter zu blicken, woran es liegt und eben selber auch versuchen, vielleicht dann eben an sich selber zu arbeiten.
Das ja, und diese Perspektive zu wechseln. Also du bist doof, ist so leicht, aber was ist dann eigentlich mein doofer Anteil daran? Und dann, das ist dann dieser Blick dann zu sich selbst, der ist ja auch manchmal schmerzhaft, aber eben auch aber die Einladung zu wachsen.
Absolut, absolut. Wovor hast du denn am meisten Angst?
Also ganz klar, dass ich nicht gesund bin, dass meine Familie nicht gesund ist, also dass Krankheiten den Weg kreuzen. Gleichzeitig ist das natürlich die Einladung, aktiv zu sein. Was kann man für sich tun? Wie kann man Gesundheit möglichst fördern? Zukunftsangst war etwas, was mich als jüngerer Mensch begleitet hat. Also man hat ja keine Sicherheit in dem Feld, in dem ich bin, bis ich dann lernte, eigentlich gibt es sowas wie Sicherheit dann ja auch nicht. Also die lange Festanstellung kann auch sich auflösen. Und mit 20 hatte ich so viel Probleme damit, mir vorzustellen, wie das mit 30 ist. Und dann ist man ja alt und dann wollte ich 30 und es war eigentlich alles immer noch groovy. Und jetzt bin ich über 40 und jetzt habe ich einfach aufgehört damit. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass man über 40 noch so ein cooles Leben haben kann. Das ist einfach so weit weg. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, mein Leben fängt jetzt mit 40 auf eine Art und Weise erst an. Hey, Familie, Mutter sein, diese Facette und diese Urkraft kennenzulernen, habe ich mir einfach das gestrichen, dass ich mir Zukunftsangst mache, denn es kam bisher ganz gut in der Zukunft.
Das teile ich und es fühlt sich oder hört sich auf jeden Fall so an, als wärst du jetzt so richtig bei dir angekommen und auch in deiner Stärke. Und wie du schon gesagt hast, man macht sich so viele Gedanken, wenn man jünger ist, setzt sich auch mehr unter Druck und das finde ich persönlich auch, dass man da einfach ja, einfach auch mehr Weitblick hat, mehr Gelassenheit im Alter. Von daher, es lohnt sich, alt
zu werden.
Das
ist der Vorteil.
Absolut, absolut. Magst du uns mal erzählen, also ich frage alle immer, weil wir reden natürlich über deinen Weg und du bist nun mal sehr erfolgreich schon gewesen und auch immer noch, aber ist auch mal was richtig schiefgegangen bei dir?
Es sind Dinge schiefgegangen, ganz klar. Also so über die lange Zeit würde ich jetzt so karrieremäßig eher das Bild der Wellen nehmen. Und da hat Habe Kerkeling zu mir als relativ junge Sprotte was gesagt. Ich traf ihn, ich glaube, bei Let's Dance. Ich habe da mitgemacht, da war Let's Dance noch ganz anders. Da war Habe Kerkeling der Moderator und Ute Lemper, die saß in der Jury. Und wenn Ute Lemper als Broadway-Weltstar sagt, ne, deine Ausführung, deine Haltung, deine Art und Weise zu tanzen ist nicht gut genug, dann ist das ja immer noch wie ein Kompliment, weil sie hat einen gesehen und wahrgenommen. Dieser Habe Kerkeling sagte mir an einem Punkt, wo meine Karriere auf jeden Fall nicht gerade florierte, dass der Weg des Künstlers sei, dass Erfolg wie in Wellen kommt und dass man eben auch diese Zeit der Ebbe irgendwie überstehen muss. Und wenn man dann dabei bleibt und nicht wechselt, dann verdient man sich dadurch auch wieder das Hoch. Insofern gab es das Album, das niemand interessierte. Im Nachhinein würde ich aber sagen, es ist ein sehr gutes Album und ich schätze es so sehr, dass wir durch diese Streaming-Dienste die Möglichkeit haben, das ganze Werk kennenzulernen. Also wenn die Versuchung kein Hit war in den Charts, kann ich sagen, über die lange Strecke ist es jetzt etwas, was doch viel gehört wurde. Und all meine neuen Hits im Heute zahlen ja auf das Gesamtwerk ein. Das ist irgendwie ganz cool. Ich habe etwas, was ich total verknuse. Das war sowas wie so eine einmalige Gelegenheit im Leben. Ich war mal im Casting für die Stimme von Mulan, also dieser Disney-Film. Und ich liebe diese Disney-Filme, diese animierten Disney-Filme. Gibt natürlich auch andere Filme, die coole coole Cartoon, Zeichentrickfilme machen. Das bin ich nicht geworden. Das hat mir lange was ausgemacht. Das hat mich richtig, richtig, richtig beschäftigt. Aber auch da würde ich jetzt im Nachhinein sagen, ich habe es zu sehr gewollt. Ich bin total übertrieben. Und Cosma Schieferhagen, die das bekommen hat, hat es wirklich wundervoll gemacht. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch mal eine andere Möglichkeit. Aber das hat mir lange total was ausgemacht. Aber das sind alles keine schlimmen Dinge. Es sind so Sachen, wo das Ego natürlich aufbeizt. Nicht jede Chance kann im Leben verwandelt werden. Und ich musste auch immer mal mit Ablehnung kämpfen, wenn es um Castings und Auditions geht. Aber auch das ist Teil des Weges. Kurz schmerzt es. Und ja, dann zeigt es aber auch immer klarer, wo der Weg hingeht. Ich habe mich eine Weile sehr mit dem Schauspiel beschäftigt und war 10 Jahre am Theater. Und dann wäre das Nächste gewesen, so mehr Filme zu drehen. Das sollte sich aber für mich irgendwie nicht einstellen. Und im Nachhinein ist es auch gut so. Also dieses Leben, immer 3 Monate am Set und komplett entwurzelt zu werden, das hätte mir nicht gut getan. Also ich mag mein Zuhause, ich mag eine Basis haben und mit der Musik ist es schon so, dass ich viel unterwegs bin, aber trotzdem bin ich nicht monatelang an einem anderen Ort.
Ja, toll. Ist schön wahrzunehmen, dass du so auch das Beste aus den Dingen machst und das Positive siehst. Und ich bin mir sicher, dass du da auch dir viel Resilienz auch aneignen konntest über ja, die Jahre und die Themen, die du ansprichst.
Ja, es ist so, dass wenn man jung ist, dass das alles unheimlich dein Sein ausmacht und deine Definition von dir, aber dann hilft älter werden schon wieder, weil es ist relativ, ist alles relativ.
Kannst du so die eine Sache sagen, vielleicht das Wichtigste, was du im Leben gelernt hast?
Also meine Mutter sagt immer, dass man das Leben lachen soll.
Schön.
Und es ist so simpel und so gut. Also ich finde, also in so ganz düsteren Momenten, und jetzt reden wir nicht von den ganz schlimmen Sachen, ne, so Krankheit stirbt, sondern Sachen, die irgendwie wehgetan haben. Liebeskummer, der so an mir nagte. Und ich konnte ein paar Mal in meinem Leben so richtig traurig sein über die Liebe. Und das ist ja ein schlimmer Schmerz. Man sieht absolut kein Licht am Horizont und verliert die Hoffnung. Das ist alles düster. Ab irgendeinem Punkt war ich so traurig und so verheult, dass ich darüber lachen musste, weil ich so ein trauriger, erbärmlicher, kleiner Tropfen Traurigkeit war. Und das ist dann der erste Schritt der Heilung, wenn man sich total hat. Aber ich sage das mit dem Respekt, dass ich das Gefühl habe, das Schicksal hat auf eine Art und Weise noch nie so heftig zugeschlagen. Das sind alles Dinge, die man sehr gut überstehen kann und die einen tatsächlich aufs nächste Level hieven. Also jeder krasse Liebeskummer hat dann dazu geführt, dass die nächste Beziehung, die nächste Liebe irgendwie eigentlich noch wundervoller wurde. Man sieht nur am Ende einer Beziehung nicht, dass das nächste kommt. Man sieht erstmal nur die Trauer.
Ja. Absolut. Mir hat der Satz, am Ende ist immer alles gut und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende geholfen. Also,
ja. Das ist auch so eine Sache, wo ich denke, wenn ich an meine Tochter denke, sie wird das alles selbst erfahren und ich kann sie darin begleiten. Ich kann das aber nicht einfach ihr sagen, wenn sie gerade auch ein Liebeskummer durchmacht. Das ist das Interessante, dass wir alle diese Erfahrungen machen müssen.
Und das wird noch spannend, wenn wir das als Mamas erleben. Das glaube ich auch. Wahrscheinlich noch schlimmer, als wenn man es selber hat. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Hast du irgendwas, was du als nächstes lernen möchtest?
Es klingt ein wenig einfach, aber ich koche und backe gerne. Ich mache es aber nicht so alltäglich. Und jetzt in der Versorgung meines Kindes ist es natürlich so, dass ich den Anspruch habe, dass da was Gesundes und 3 Komponenten auf den Tisch kommen. Jetzt ist es irgendwie noch nicht so anspruchsvoll, was sie alles irgendwie als Range hat an Mahlzeiten. Aber mein Wunsch ist von mir, dass ich in den Kita-Kindergarten gebe, dann einkaufe und jeden Tag ein schönes Mahl auf den Tisch bringe. Und diese Routine zu lernen, also alles immer da zu haben und auch wirklich irgendwie diese Mahlzeiten zuzubereiten und so sehr ich Ofengemüse liebe, also alles so ein bisschen auf einem höheren Level. Das ist so das, was ich mir jetzt im Moment aneigne. Es ist überhaupt nichts Kompliziertes, aber es ist eine Form von neuer Routine lernen. Das ist die Herausforderung für mich jetzt als erstes, dass ich eben nicht sage, wir bestellen was oder wir machen was Einfaches, sondern ich möchte irgendwie coole Mahlzeiten auf den Tisch bringen. So lernen ist immer richtig. Also ich finde, ich könnte noch besser Gitarre spielen lernen und solche Sachen. Das sind auch so Dinge, die irgendwie so noch
in dir schlummern.
Ja, irgendwie noch so irgendwie rumschweben. Und meine große Verabredung im Leben ist, dass ich halt richtig gut surfen lerne.
Okay.
Das habe ich immer wieder neu angefangen. Und da bin ich irgendwie die ewige Beginnerin, die Neuanfängerin. Aber vielleicht ist das ja auch so dann ein schöner Familienurlaub irgendwann, wo wir 6 Wochen irgendwie am Meer sind und wir alle einfach auf dem Level surfen können, das ganz ansehnlich ist. Also bisher habe ich so alle 2-3 Jahre mal 3 Wochen damit verbracht und das ist immer zu wenig.
Das klingt auf jeden Fall richtig schön und facettenreich. Surfen, Berge, da ist ja noch einiges in Planung, sehr gut. Wir wollen ein bisschen über deinen Weg sprechen. Nun warst du ja der Teenie-Star einer Generation. Wie ist es denn dazu eigentlich gekommen?
Eine Verkettung von wundervollen Zufällen. Ich habe eine ganz besondere Person im Radio gehört und ich muss so bummelig 12 gewesen sein. Und das ist meine heutige Managerin, Britta Friedrich. Sie hat im Radio davon gesprochen, dass sie zu einer Audition einlädt, also so eine Art Vortanzen für ein Cheerleader-Team, von dem ich noch nie gehört hatte. Aber ich war Teenager in den 90ern und alles mit Amerika.
Cool.
Highschool. Cheerleader, so Abschlussball, das war alles toll, das glitzerte. Und sie lud eben zu diesem Vorsprechen ein und das war so am anderen Ende der Stadt, irgendwo in Altona. Und ich hatte das so nachgeguckt, man musste dann halt ewig weit fahren, ich glaube nach Othmarsch und dann noch einen Bus nehmen. Und das hätte ich alleine mich nicht getraut. Also habe ich meine ganzen Freunde mobilisiert, die haben bei mir geschlafen und wir sind dahin. Die Hälfte von uns hat die Audition gemacht und ich war dann aber die Einzige, die dauerhaft zum Training gegangen ist. Aber da begann irgendwie so dieser besondere Weg. Ich habe meine Managerin kennengelernt. Und über dieses Training bei den Cheerleadern habe ich gemerkt, es ist toll zu performen, auf den Punkt hin zu arbeiten. Sie hat uns letztendlich auch so ein paar Entertainment-Aufgaben gegeben. Und letztendlich gab es einen Abend, wo ich ausgegangen bin, so mit 14 ungefähr. Durfte ich natürlich noch nicht, aber waren wir da trotzdem. Haben so als Cheerleader unsere Moves gemacht und unsere Show. Und da hat einer meiner späteren Produzenten mich so das zum ersten Mal gesehen. Und als es dann darum ging, irgendwie nach Kontakt darüber zu reden, ob man halt arbeitet, einen Song aufnimmt, war das halt alles wie eine große neue Welt, von der ich keine Ahnung hatte. Und da habe ich dann Britta sehr schnell gefragt, ob sie da mal sich das anschauen kann, ob das alles in Ordnung ist. Und so fingen wir an, ja, in der Musikbranche unsere ersten Schritte zu gehen. Und Britta, die du ja auch sehr gut kennst, ist auch heute noch meine Weggefährtin und Managerin und Mentorin und auch beste Freundin und ihr größter Kritiker und auch irgendwie Person, deren Lob und Meinung mir am wichtigsten ist. Und das ist auch eine spannende, lange Beziehung. Ich weiß gar nicht, ob es das nochmal gibt, dass wir halt durch die Höhen und Tiefen, die eben so eine Musikkarriere mit sich bringt und auch mein Teenager-Leben hin zum Erwachsenenwerden und diese verschiedenen Schritte meiner Karriere, also massiver Popstar, 10 Jahre Theater, also eine ganz andere Welt, in der auch ganz anders verdient wird, dass wir das so gemeinsam gehen konnten und immer noch wahnsinnig gern miteinander arbeiten und immer noch viele Wunder erleben und Neues erleben und jetzt auch wieder zu einer Art, also man kann es natürlich, ich versuche, wahrscheinlich ist es so, dass man immer Sachen runterspielt, aber auch um heute bin ich wieder Popstar, habe Hits in den Charts und ja, krasse Konzerte und das ist sehr, sehr schön, aber das Allerschönste ist, dass wir das zusammen gemacht haben.
Nun bist du ja wirklich erwachsen geworden auf der großen Bühne. Wie war das damals für dich? Klassischerweise lernt man in der Pubertät ja auch seine Stärken kennen. Man probiert sich aus. Konntest du das alles, wenn du jetzt auch zurückblickst, wie hast du das erfahren?
Was schön ist an meinem Weg ist, dass der immer begleitet worden ist eben von Freunden. Ich habe irgendwie meine Freunde aus der normalen Welt nie verloren. Die sind Wegbegleiter gewesen und auch immer noch an meiner Seite. Ich habe das, glaube ich, aufgrund meines jungen Alters sehr leicht und spielerisch genommen. Ich glaube, es wäre schwieriger gewesen, wäre ich 20, 21 und hätte so eine Art etabliertes Leben mit meinen 14 Jahren, als es so richtig losging. Und der Erfolg war ja gleich da, wir hatten keine Aufwärmphase. Konnte ich irgendwie relativ schnell die einzelnen Herausforderungen so nehmen und sie irgendwie so mit Leichtigkeit surfen? Und hatte ja irgendwie Britta und meine Weggefährten an der Seite, die das irgendwie so gut unterstützt haben. Also das habe ich alles so in meiner Gefühlserinnerung als fröhlich, leicht und voller Chancen in Erinnerung. Und ich habe einfach schnell gemerkt, die Erwachsenen, die wollen, dass es dir gut geht. Die sind froh, wenn du gut gelaunt bist. Und ich habe gemerkt, die machen dann also quasi alles. Und auch Videodrehs. Ich konnte halt mir Geschichten mit aussuchen, also bei Nur geträumt, mit Delfinen schwimmen auf den Bahamas, das machen wir. Das war eine ganze Weile sehr verspielt und schön. Also diese Pflichten, die ich hatte, die haben mir Freude gemacht. Ich habe sie gerne erfüllt. Irgendwann später war dann so eine Art von Druck. Da war irgendwie das ganze Team müde. Da hat sich was verändert. Und wie alles im Leben hat man eine Weile irgendwie so einen guten Groove und dann verändert sich schon wieder. Also an Veränderungen muss man sich gewöhnen. Aber wenn man das einmal kapiert hat, dann kann man einfach nur dankbar sein für alles, was gut war. Und wenn sich's verändert, okay, dann kommt was Neues. Und das waren wilde Jahre.
Das kann ich auf jeden Fall schon vom Zuhören mir sehr gut vorstellen. Und es ist natürlich super wertvoll, wie du sagst, wenn du da wirklich so Menschen in deinem Inner Circle hast, von denen du wirklich weißt, dass die dein Bestes wollen, dass die auch auf dich Acht geben. Wahrscheinlich wirklich die beste Grundvoraussetzung. Und du wolltest das ja auch, oder? Also es war wirklich ja auch so voll aus deinem Antrieb, oder?
Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass mir sowas passieren würde, wie auch. Ich habe keine Menschen, die mir hätten sagen können, guck mal, so sieht ein Leben vor der Kamera aus. Das war für uns einfach nicht denkbar. Selbst als ich mit meiner Mutter darüber gesprochen habe, ob wir diesen Plattenvertrag unterschreiben oder nicht, sie musste das ja für mich tun, war das so abstrakt. Ich meine, Leute, die in der Bravo sind, das sind die anderen. Leute, die im Fernsehen sind, das sind die anderen. Ich war ein ganz normaler Teenager. Da gab es nichts irgendwie, was mir das Gefühl gegeben hat, dass ich diese besondere Position im Leben einnehmen könnte. Insofern war das alles, Plattenvertrag unterschreiben, Song aufnehmen, Fotoshooting, Videodreh auf dem Cover sein, das war damals schon so echt weird, besonders. Aber da war nicht auszugehen, dass wir diesen Sprung machen könnten. Wir haben gedacht, ist doch eine lustige Anekdote, ist doch eine schöne Erfahrung. Dann haben wir mal was zu erzählen, deinen Enkelkindern. Also solche Sachen waren die Motivation. Da war kein Karriereplan dahinter. Also es war ein großer Zufall und irgendwie ein Glück, glaube ich, dass wir da so naiv reingestolpert sind, weil das für keinen so richtig vorstellbar oder greifbar war. Und das ist vielleicht das Schöne an meiner Geschichte, dass da auch keiner wirklich dann das gebraucht hat. Also für meine Eltern war wichtig, dass ich ein glückliches Kind bin. Die Ansage meiner Mutter war ganz klar, wenn du Quatsch machst, wenn Dinge passieren, die nicht passieren sollen, dann hole ich dich da ganz schnell wieder raus. Und du hast eine Verantwortung dafür. Wenn du das machen willst, zeig mir, dass ich dir vertrauen kann. Und da habe ich mich dran gehalten. Egal, was da mir über den Weg lief, was mir angeboten worden ist, wie ich da auch irgendwie gestaunt habe auf Aftershow-Partys, was für ein buntes Treiben da ist. Ich habe mich davon ferngehalten. Also ich war dabei, aber habe nie bei gefährlichen Sachen mitgemacht.
Ich glaube, diese Freude und diese Leichtigkeit, die hast du auch immer transportiert. Und wahrscheinlich war das auch wirklich mit ein Schlüssel deines Erfolges, weil das ist, glaube ich, auch wirklich so ein Gefühl der 90er einfach gewesen und das, wonach wir alle irgendwie gestrebt, ja, wirklich Freude, das Leben genießen. Und es war einfach.
Ja, und das ist auch mein Bedürfnis, auch heute noch. Also, wenn ich heute als Blümchen auf die Bühne gehe, ist es genau dieselbe Freude. Also, die Freude, sich mit dem Moment zu verbinden, mit den Menschen zu verbinden. Und bei dieser Rückkehr auf die Bühne dachte ich, das geht gar nicht. Ich kann nicht Blümchen sein mehr, weil das war ich mit 15 und da war ich auf eine Art und Weise wahrscheinlich die beste Blümchen, die ich hätte sein können in meinem Leben. Aber weil ich mich an dieses Grundgefühl erinnern konnte und weil wir mit den Theatermitteln und auch mit so Entscheidungen, die wir getroffen haben, für diese Bühnenpräsentation etwas, was die Liebe von früher dazu beibehalten hat und trotzdem irgendwie mich als erwachsene Person zeigt, ist diese Magie nicht verloren gegangen. Also man will ja nicht auf die Bühne gehen und die Leute sind traurig, weil sie nicht das sehen, was sie erwarten. Und irgendwie haben wir da einen ganz guten Spagat gemacht, weil ich habe das schon erlebt, dass es Künstler aus den 80ern, 90ern geht. Wenn ich die Lieder höre, geht mir das Herz auf. Aber wenn ich die Menschen dazu auf der Bühne sehe, denke ich so, oh. Und idealerweise ist das bei uns nicht so.
Also das kann ich bestätigen.
Zumindest zu 90% ist es nicht für alle so.
Hab ich live gesehen jetzt. Das finde ich auch toll zu sehen, wie du sagst, dass du genau diese Freude eben jetzt wieder transportierst. Nimm uns doch mal mit. Also dann wurde es ja irgendwann so ein bisschen ruhiger, zumindest für uns als Außenstehende um dich. Du hast auch gesagt, du hast verschiedene Dinge ausprobiert. Schauspielerei, Moderation sowieso machst du ja auch bis heute. Und dann bist du aber den Weg zurück auf die großen Bühnen gegangen. War dann eben irgendwann der Wunsch da, nochmal ja, sich irgendwie anders kennenzulernen? Und wie kam es dann auf den Weg zurück?
Manchmal wird man ja vom Leben geschubst und so war es bei mir. Ich war so rund 10 Jahre am Theater und habe das sehr geliebt. Ich glaube, das war wichtig, weil ich quasi als junger Popstar natürlich auch polarisiert habe und auch kritisiert worden bin. Und als junger Mensch wiegt das halt doppelt und dreifach in einem. Und diese ganzen Vorwürfe in meine Richtung habe ich mir sehr angezogen. Insofern war es, glaube ich, total wichtig für mich, für die künstlerische Reifung, so in die Tiefe zu arbeiten. 10 Jahre Theater, Hauptrollen, Musicalrollen, große, wichtige Rollen in meiner Verantwortung. Das habe ich gut gemacht und habe immer weiter gearbeitet. Regisseure haben weiter mit mir gearbeitet, Häuser haben weiter mit mir gearbeitet. Natürlich ist es eine sehr eigene Welt, die Theaterwelt, aber in der habe ich wirklich gut und erfolgreich gearbeitet. Und also es ist mir nicht egal, wenn Leute etwas kritisieren, und wenn es konstruktiv ist, ist es sogar wertvoll. Aber ich lasse mir nicht von anderen mehr sagen, wer ich bin, was ich kann und was ich darf. Hm. Und deswegen war das, glaube ich, auch ein wichtiger Teil. Nach 10 Jahren geriet ich an einen Regisseur, ich habe mich mit anderen Schauspielern unterhalten. Es ist irgendwie so ein bisschen seine Methode. In jedem Ensemble gibt es 1, 2, die nimmt er sich so richtig vor. Die kriegen einfach eine richtig harte Zeit serviert. Da gibt es einfach jeden Tag Gemecker, Kritik. Und es ist so albern wie, zeig auf eine Tür und du zeigst auf die Tür und du zeigst falsch auf die Tür. Zeigst halt nochmal auf die Tür, er verlangt es und so wiederholt sich das. Und auch beim 10. zeigen auf die Tür irgendwelche Krämpfe. Und es ist einfach wirklich ein furchtbarer, lächerlicher, schlimmer, quälender Prozess. Und du kommst da ja aber nicht so richtig raus, weil man sich ja verabredet hat dafür. Das war interessant, weil ich mich da irgendwie behaupten musste. Das habe ich dann auch irgendwann mal angefangen. Dann muss halt dasselbe zurückgeben. Aber ich streite mich nicht wahnsinnig gerne. Ich halte auch nicht wahnsinnig gerne dagegen. Ich habe lieber harmonisches, wohlwollendes Zusammenarbeiten. Ich finde auch, dass man durch positives Agieren miteinander und Loben, ich glaube, ich viel besser motiviert. Aber gut, das war jetzt diese Erfahrung, die ich zu machen hatte. War auch für irgendwas gut, aber ich habe dann für mich beschlossen, also sowas brauche ich einfach nicht nochmal. Okay, jetzt war ich hier 10 Jahre, wahrscheinlich habe ich in alle Richtungen Erfahrungen gesammelt und erlebt. Jetzt wäre okay, was Neues. Und dann kam was Neues, Altes zurück, und zwar diese immer wiederkehrende Einladung, bei der größten 90er-Party der Welt mitzumachen. Und ich so, nee. Und wir haben das auch alle so besprochen im Team, das geht einfach nicht. Wie sollen wir das machen? Wie soll das gehen? Und dann habe ich aber mitbekommen, die 90er schlichen sich so an. Es gab 90er-Partys, ich landete auch ab und zu auf einer. Und dann hörte ich diese ganzen Hits meiner Jugend und dachte, au backe, bestimmt kommt bald ein Blümchen-Song. Kam dann auch. Und die Leute hatten einfach noch mal mehr Spaß. Und ich nur so, was ist los? Weil diese 90er-Musik war ja auch irgendwann mal so gar nicht mehr interessant. Und diese 90er wurden also größer. Ich sah auf einmal Buffalo Boots bei Kids, die nicht in den 90ern gelebt haben. Und ich so, interessant, hast du die im Keller gefunden bei deiner Schwester oder so? Nö, habe ich mir neu gekauft. Ich so, Gott, was ist das? Also irgendwas passiert hier. Also war es dann auch für mich Zeit, eben diese Idee neu zu denken. Und dann lande ich 2019 eben auf der größten 90er-Party der Welt und hatte mein Bühnencomeback als Blümchen und habe in der Nacht so richtig geheult, weil ich war da so schon angereist und hat auf einmal Angst, dass es keine gute Idee sein könnte. Wir hatten es wirklich gut geprobt und 8 Tänzer und bombastische Bühnenelemente. Also es war wirklich ein grandioses Comeback, aber kurze Zeit war ich sehr, sehr unsicher und wusste nicht, ob dieser Moment ein guter Moment werden würde. Diese ganzen Gedanken, die ich mir gemacht habe, die richtigen waren. Also durch die Theaterjahre habe ich mir überlegt, also wenn Blümchen zurückkommt, wer muss die sein? Dann ist das natürlich eine Superheldin aus den 90ern, die den Leuten die Probleme abnimmt, zumindest kurz. Und deswegen habe ich auch, meine Bühnenkostüme sehen ja auch so ein bisschen superheldenhaft aus, weil ich als Person, nein, aber für Blümchen auf der Bühne, ja. Und dann war das aber ein krass wundervoller Moment, denn die Leute sangen diese Lieder lauter mit, als jede Bühnentechnik das hätte machen können, mithalten können. Und ja, das war wahnsinnig kraftvoll und rührend und eben auch der erste Schritt, an eine neue Musikkarriere anzuknüpfen. Hätte ich damals gesagt, ja, ich hätte gerne neue Hits in der heutigen Zeit und ich hätte gerne ein Album und das nächste Album, coole Features, ja. Hätte jemand gesagt, ist der Weg darüber, wieder als Blümchen auf die Bühne zu gehen, hätte ich wahrscheinlich oft gesagt, ah nee, das aber nicht. Aber wie so oft im Leben ist dieser kleine Umweg wichtig, um dahin zu kommen, zu dem, was man eigentlich möchte.
Ich meine, dass du da Lampenfieber hast, das kann wahrscheinlich jeder, der uns jetzt zuhört, so nachempfinden, inklusive mir, ehrlicherweise.
Ja, also ich habe in meiner Badewanne geheult. Ich saß in der Badewanne und heulte. Das war ein richtig witziger, trauriger Moment.
Hast du denn vielleicht ein paar Tipps für uns? Wie kommt man dann auf den Moment zurück, dass man eben auch sagt, ich habe diese Kraft, ich habe das in mir, ich gehe da raus und mache das?
Ich glaube, wichtig ist, dass man keine Wahl mehr hat. Also, dass man sich einmal bewusst dafür entscheidet, und dann alles tut, dass es gut passiert. Und dann muss man auch laufen lassen. Also dann einfach akzeptieren, es passiert jetzt. Ich glaube, das kennt jeder aus seinem Leben. Man muss die Verabredung halt so fest verabreden, dass man einfach nicht sagen kann, ich rufe 5 Minuten vorher ab und dann doch nicht. So. Weil sonst ist es zu verlockend, das nicht zu tun. Und dann auch zu und durch. Nicht? Mhm. Ja. Die bemerkenswertesten Momente in meinem Leben sind die, wo ich mich richtig was trauen musste. Mhm. Ist tatsächlich so.
Vielen Dank, dass du reingehört hast bei Das Leben ist kein Ponyhof. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfiehl sie doch einem lieben Menschen. Denn ich finde ja immer, wenn man hört, dass auch andere Menschen ihre Herausforderungen haben und wie sie Wege finden, damit umzugehen, dann können wir davon lernen, uns inspirieren lassen und ja, das Beste aus unserem Leben machen. Nächste Woche gibt's auf jeden Fall den zweiten Teil, wieder Sonntag um 9. Bis dahin wünsche ich dir nur das Allerbeste und lass uns gerne in Verbindung bleiben, wenn du magst. Du findest mich unter Janina Lynn Otto bei Instagram, LinkedIn und auch bei TikTok. Und für alle Food- und Landthemen, Gemüsegärtnern, was ich ja leidenschaftlich gerne tue und jetzt auch wieder voll losgeht die Saison, bei Frau Ultrafrisch unter Instagram. Freue mich auf jeden Fall sehr, natürlich auch Feedback von dir zu bekommen und auch immer über Fotos, die ihr mir schickt, wenn ich sehe, wo ihr den Podcast so hört. Also macht's richtig gut, bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auf euch und sende euch alles Liebe, eure Janina.